ARD. Anna, mal kurz vorab, wenn du das jetzt hörst. Ein illegales Autorennen auf der Straße, ein Mensch kommt ums Leben, ein Toter. Was ist dein erster Impuls?
Also ich will auf jeden Fall sagen, Führerschein weg. Und wenn es nach mir geht, auch hinter Gitter.
Das würden wahrscheinlich die meisten sagen bei so einem Fall. Ich kann dir aber jetzt schon verraten, dass es zumindest bis vor kurzem gar nicht einfach war, diese Raser zu bestrafen. Erst recht nicht, wenn die einen tödlichen Unfall gebaut haben. Da war es nämlich so, es gab entweder nur die Möglichkeit einer ganz, ganz laschen Strafe, also fast so, als wäre das so ein Versehen gewesen, nach dem Motto, kann halt mal passieren, oder auf der anderen Seite eine krasse Verurteilung wegen Mordes, was natürlich eine riesige Hürde war. Es gab dafür einfach überhaupt keinen angemessenen Mittelweg. Und deswegen gibt es aber jetzt ein neues Gesetz seit ein paar Jahren, das genau für diese illegalen Autorennen geschaffen wurde. Und in Hamburg gab es jetzt das erste Mal eine Verurteilung nach diesem neuen Gesetz wegen einem illegalen Autorennen.
Das klingt doch nach einem Erfolg.
Ja und nein. Also es ist ein Erfolg, dass es das Gesetz gibt, aber meiner Meinung nach, ganz ehrlich gesagt, ist es doch immer noch ein ziemlicher Rohrkrepierer. Und am Ende dieser Folge wirst du verstehen, warum.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen im Gerichtssaal 237. Ich bin Elke Spanner und der 237, der ist sowas wie mein zweites Zuhause. Das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen seltsam. Ich meine, ich spreche immerhin über einen Gerichtssaal. Aber ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und bei allen spannenden Prozessen dabei. Ich sitze da immer direkt hinter den Betrügern oder Mördern, also wer da nun gerade so angeklagt ist. Und bekomme wirklich ganz hautnah mit, was da so passiert. Und das alles, das möchte ich euch in diesem Podcast erzählen. Und ich möchte euch auch erklären, warum am Ende eines Prozesses manchmal ein ganz anderes Urteil rauskommt, als man vielleicht denken würde.
Und ich bin Anna Rüther. Ich bin Journalistin. Ich bin Elkes Kollegin. Und ich liebe es, wenn Elke aus den Prozessen wiederkommt, wenn es richtig spannend war, wenn sie erzählt, wenn ich alles erfragen kann, was ist da passiert, wer ist da verklagt worden, wie sahen die eigentlich aus, wie haben die Zeugen sich gefühlt, also alles drumherum. Das möchte ich unbedingt wissen, meist noch ein bisschen mehr. Und hören könnt ihr diesen Podcast in der ARD-Audiothek. Da abonniert ihr ihn am besten gleich, um keine Folge mehr zu verpassen. Unser Fall heute, der beginnt natürlich in einem oder vielmehr in zwei Autos. Da ist zum einen ein Audi, ein dicker Audi kann man jetzt schon sagen. Da ist ein BMW und dann ist da auch noch die Kühlbrandbrücke. Sie ist, und ich glaube, das würden ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger sofort so bestätigen, sie ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie kann easy, das sagt jetzt vielleicht nicht jeder, aber ich schon, sie kann easy mit der Golden Gate mithalten. Sie spannt sich doch, ich finde das wirklich, sie spannt sich mit ihren langen Seilen über den einen Arm der Süderelbe. Und wenn man drüber fährt, also ich finde, man hat regelrecht so ein erhabenes Gefühl. Da siehst du den Hafen, du siehst die riesen Containerschiffe, im Hintergrund schon ein bisschen Hamburg-Silhouette, die Kirchen, die anderen Wahrzeichen. Ich finde es mega. Noch ein bisschen Sonnenuntergang dazu. Perfekt. Genug geschwärmt, jetzt gibt es auch ein paar knallharte Fakten. Also sie ist 50 Jahre alt, sie ist 3,5 Kilometer lang, 50 Meter hoch, hat in der Mitte eine Mittelleitplanke und was man nicht vorenthalten sollte an dieser Stelle, man darf 60 Stundenkilometer drauf fahren. Genau dahin, Elke, nimmst du uns jetzt mit.
Genau, ich nehme euch mit auf die Kühlbrandbrücke und zwar am Montag, dem 25. März 2019. Am späten Abend, es ist schon dunkel. An diesem Abend herrscht auf der Kühlbrandbrücke und auf den Straßen rundum ganz ruhiger Abendverkehr. Es ist nicht besonders viel los auf der Straße. Die Sichtverhältnisse sind gut, die Straße ist gut beleuchtet, es hat auch nicht geregnet. Das heißt, die Fahrbahn ist trocken. Um 22.23 Uhr kommen zwei Wagen auf der Finkenwerder Straße angefahren. Das ist die Zufahrtsstraße, die direkt zur Brücke führt. Der eine ist ein silberfarbener Audi A7, ziemlich hoch motorisiert. Er hat 244 PS. Da drin sitzt am Steuer Dija C. Er ist 22 Jahre alt. Er ist gelernter Anlagenmechaniker. Er arbeitet da ganz in der Nähe bei Arubis. Das ist ein metallverarbeitender Konzern im Hamburger Hafen. Neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt sein Bruder Mantu C. Er ist 24 Jahre alt. Der andere Wagen ist ein BMW 135i, der ist noch stärker motorisiert, der hat nämlich sogar 319 PS. Darin sitzt Yasin S., er ist 26 Jahre alt. Er arbeitet bei einer Firma, die was mit Flugzeugen zu tun hat. Er reinigt Flugzeuge und hat es da sogar zum Vorarbeiter gebracht. Mit ihm im Auto sind noch zwei Freunde. Beide Fahrer, der Fahrer des Audi und der Fahrer des BMW, die beschleunigen schon auf dem Weg zur Kühlbrandbrücke ziemlich stark. Sie rasen mit 70 bis 100 Stundenkilometer über die Finkenwerder Straße. Ihre Motoren heulen, beide wechseln immer wieder die Spur. Sie halten sehr knappen Abstand zueinander, nur so zwischen einem halben und zwei Metern und scheren immer wieder ganz dicht voreinander ein. Steinchen fliegen. Kurz vor der Kühlbrandbrücke werden sie nochmal abgebremst. Da ist eine Ampel, die zeigt rot. Die beiden Wagen halten an. Dann wird die Ampel grün und die beiden fahren los. Sie geben Gas und zwar so richtig. Auf der Kühlbrandbrücke, du hast es gesagt, sind 60 Stundenkilometer erlaubt. Aber als die Brücke vor den beiden Fahrern ansteigt, da drücken die beiden das Gaspedal nochmal weiter durch. Und sie rasen jetzt wirklich mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Sie überholen sich immer wieder gegenseitig. Irgendwann ist es so, dass der BMW mit Yasin S. zurückfällt. Dijah C., der Audi-Fahrer mit seinem Audi, der liegt vorne. Dijah C. fährt mit seinem Audi in eine langgezogene Kurve. Die Kühlbrandbrücke, die schwingt sich da so ein bisschen. In dieser Kurve überholt er einen LKW. Und jetzt passiert es. Er streift den LKW auf der rechten Spur. Der Audi, der touchiert diesen LKW eigentlich nur ganz leicht. Aber das reicht aus, dass Dijah C. komplett die Kontrolle über seinen Wagen verliert. Der Audi bricht nach links aus. Er kracht da in die Mittelleitplanke mit wirklich großer Wucht. Und dadurch wird er, durch diese Wucht wird er zurückgeschleudert. Er dreht sich einmal um die eigene Achse und wird dann auf die rechte Spur förmlich geworfen. Und da ist inzwischen ein anderer LKW mit einem Containeranhänger. Und da kracht der Audi richtig rein in diesen Anhänger mit der einen Seite mit voller Wucht. Der Audi wird auf dieser Seite, auf der rechten Seite, auf der ganzen Seite aufgerissen. Trümmerteile fliegen auf die Straße, sie fliegen bis zu 70 Meter weit. Und da, wo der Audi aufgerissen wird, da sitzt der Bruder von Dijah C., da sitzt Mantu C. Er wird im Wrack des Audi eingeklemmt und sehr, sehr schwer am Kopf verletzt. Er stirbt noch im Auto, im Alter von 24 Jahren. Der Audi bleibt dann entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der ist einfach nur noch ein Wrack. Die Tachonadel, die zeigt eine Aufprallgeschwindigkeit von 138 Stundenkilometer an.
Krass, und das muss ja ein wahres Schlachtfeld gewesen sein, Elke. Kann man das skizzieren, das Bild?
Das war tatsächlich so. Das war wirklich ein Trümmerfeld. Also der Audi stand da völlig zerstört. Der Lastwagen, den er gekracht war, musste natürlich auch stehen bleiben. Da war natürlich weniger passiert, ne? Also der große Wagen hat immer die besseren Bedingungen. Es kamen dann natürlich unzählige Polizeiwagen, es kamen Rettungskräfte. Es war dann natürlich sofort ein Riesenaufgebot an Rettungskräften. Es waren viele Menschen, die da aufgeregt, aufgelöst, panisch rumgelaufen sind.
Ist da dann auch sofort, die Brücke wird ja bewacht mit Kameras. Kommt dann auch sofort das Kriseninterventionsteam von Polizei und Feuerwehr? Die sind dann ja wahrscheinlich sehr schnell, weil das ja unter Beobachtung ist.
Genau, das Kriseninterventionsteam, das muss da tatsächlich auch kommen. Und zwar deswegen, weil die Familie des Unglücksfahrers von Dijah C. auch da ist. Also Dijah C., der gefahren ist, der letztendlich, muss man sagen, seinen eigenen Bruder in den Tod gefahren hat, der selber ist fast unverletzt geblieben. Er ist aus dem Audi rausgekommen. Er stand dann auf der Kühlbrandbrücke und hat immer gerufen, helft mir, es ist mein Bruder, helft mir, es ist mein Bruder. Also völlig unter Schock natürlich, völlig aufgelöst. Er hat dann die Familie alarmiert, dann kam die Familie.
Die durften auch zum Unfallort, die dürfen dann dahin.
Offenbar durfte die Familie dahin, die waren nämlich dann da, also ich weiß es zumindest von dem Vater und von Brüdern. Einer hat dann erstmal den LKW-Fahrer angeschrien, hat gesagt, so du bist schuld, du bist auf die falsche Spur gekommen, du bist schuld. Und der Vater, der war so verzweifelt, der hat dann zu einem Polizisten gesagt, jetzt hat das alles überhaupt keinen Sinn mehr, ich kann mich jetzt auch gleich hier von der Brücke stürzen. Und deswegen hat dieser Polizist dann erstmal so eine ganze Streifenwagenbesatzung für die Familie abgestellt, damit die auf die aufpassen, damit da nichts passiert, damit der sich nicht wirklich von der Brücke stürzt. Und dann kam auch das Kriseninterventionsteam und das hat die Familie dann nach Hause begleitet.
Du hast ja gesagt, es waren zwei Fahrzeuge. Einmal der Audi, das ist jetzt das zerlegte Auto.
Genau.
Und dann muss es ja noch den BMW gegeben haben. War der denn auch an der Unfallstelle? Oder?
Ja, der war dann auch da. Also der war ja vorher schon etwas zurückgefallen, der war zurückgeblieben und ist deswegen erst an diese Stelle, in diese Linkskurve gekommen, wo das Ganze passiert ist, als der Unfall auch schon passiert war. Er kam dann da an und hat dann seinen Wagen da auch direkt abgestellt. Es ist dann auch so, dass Zeugen die Polizei auch sofort auf diesen Fahrer hinweisen und gleich sagen, hier, der hatte irgendwas damit zu tun. Und die Polizei, die geht dann auch zu ihm hin, sie nimmt ihm sofort den Autoschlüssel ab, damit er nicht weiterfahren kann. Und die Polizei nimmt den Fahrer dann auch noch mit aus Polizeirevier, um einen Alkohol- und Drogentest mit ihm zu machen. Da kommt aber raus, der ist negativ, das heißt, er hatte nichts eingenommen.
Okay, aber die wussten direkt da vor Ort schon, es gibt diese beiden beteiligten Fahrzeuge, das war klar.
Genau, das war sofort irgendwie so der Verdacht, also weil die Zeugen halt gesagt haben, irgendwas hatte der auch damit zu tun. Es war auch von vornherein klar, dass der nicht unmittelbar in den Unfall verwickelt war. Der war noch gar nicht in dieser Kurve, als der passiert ist. Das wusste man. Man hat aber trotzdem gesagt, der ist mitverantwortlich dafür. Und deswegen sitzen die beiden dann am Ende auch zusammen auf der Anklagebank im Gericht. Also Yasin S., der BMW-Fahrer, und Dijar C., der Audi-Fahrer. Und die sind zusammen angeklagt. Zuerst im Amtsgericht Harburg. Harburg ist südlich der Elbe. Und zwar am 2. Mai 2022.
2022, hattest du nicht gesagt? Der Unfall war 2019. 3 Jahre später landet das dann vor dem Amtsgericht?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so unüblich. Da sind die Wartezeiten bei Gericht echt oft sehr, sehr lang. Was natürlich für alle Beteiligten eine immense Belastung ist.
So, und jetzt sind wir im Amtsgericht Harburg und da geht es jetzt erstmals also um Anklage wegen illegalen Autorennens.
Genau, das ist auch eine der Anklagen. Die sind wegen 2 Delikten angeklagt. Einmal wegen fahrlässiger Tötung, weil ja nun der Bruder von Dijar da ums Leben gekommen ist. Und als zweites noch wegen einem illegalen Autorennen mit Todesfolge. Das ist ein ziemlich schwerer Vorwurf. Darauf steht zumindest in der Theorie, laut Gesetz, bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Fände ich spontan angemessen. Aber gut, dazu kommen wir noch. So, jetzt sind wir in dem Gerichtssaal. Da haben wir den Audi-Fahrer, wir haben den BMW-Fahrer, wir haben vermutlich Familie. Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Sind die gebeutelt, kommen da ganz klein mit Hut rein, weil sie so eine große Schuld mit sich tragen? Sind 3 Jahre vergangen und da ist schon ein bisschen Gras drüber gewachsen? Nimm uns doch mal mit in den Saal.
In dem Saal ist es so, dass erstmal der BMW-Fahrer, dieser Yasin, ganz alleine dahin kommt. Er hat nur einen Anwalt, aber er hat keine Familie dabei. Er trägt ein schneeweißes Hemd, hat so eine dunkle Kunststoffbrille, macht erstmal so einen sehr seriösen Eindruck. Er ist aber da komplett ohne Begleitung. Der andere, der Unfallfahrer, Dijar C., der Audi-Fahrer, der hat Familie mit dabei. Es sitzen mehrere Männer mit im Zuschauerraum. Männer fand ich auffällig, weil keine Frau dabei war. Also es war auf jeden Fall sein Vater dabei. Und bei den anderen nehme ich an, dass es Brüder sind oder andere Verwandte. Und ich fand auch sehr auffällig, dass so eine Ruhe war im Gerichtssaal. Also man hat es oft, auch gerade bei diesen sehr, sehr emotionalen Fällen, dass da auch irgendwie ein bisschen Unruhe ist, ne? Dass immer mal Leute ja zum Teil natürlich dann auch weinen oder dass sie was rufen, dass sie schluchzen, dass sie irgendwas tun. Und in dem Fall war das nicht so. Da hing einfach so eine wirklich ganz bedrückte Schwere im Saal. Und es war sehr, sehr ruhig. Das fand ich da tatsächlich sehr, sehr auffällig. Es war eine sehr große Betroffenheit. Ich meine, klar, der Dijar, der hat seinen eigenen Bruder auf dem Gewissen.
Ja, und wie gehen denn eigentlich die beiden miteinander um? Also man könnte ja auch sagen, hätte ich dich nicht getroffen auf der Finkenwerder Straße vor der Kölbrandbrücke, dann würde mein Bruder heute noch leben. Also hatten die eine Beziehung zueinander? Hat man da was gemerkt?
Nein, also die kannten sich vorher nicht. Die kannten sich auch vor diesem Unfallabend nicht, auch als sie da auf der Straße beide gerast sind. Das war eine zufällige Begegnung, muss man sagen. Die beiden kannten sich nicht und sie haben jetzt auch nicht, was du gerade ja so andeutest, versucht, sich da gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben, sondern die haben gar nichts gesagt. Die haben einfach geschwiegen. Das darfst du als Angeklagter oder Angeklagte. Du musst nichts aussagen, du darfst schweigen. Und das darf auch nicht gegen dich verwendet werden. Und in dem Fall haben die beiden das auch gemacht. Die haben einfach kein Wort dazu gesagt. Das Interessante fand ich dann noch, die haben sich auch gegenseitig keines Blickes gewürdigt. Und das sind so zwei, die sind eigentlich so ein ganz ähnlicher Männertyp, kann man sagen. Also die haben beide so Undercut und so einen dunklen Bart, Vorliebe für Autos. Also man könnte sagen, unter anderen Umständen könnten die eigentlich ganz gute Freunde sein. Aber jetzt sind die Umstände nun mal so, dass sie beide da Mitangeklagte sind. Und die haben im Gericht wirklich sich mit nicht einem Blick gewürdigt, haben eigentlich so getan, als wenn der andere gar nicht da wäre und sind überhaupt nicht in Kontakt miteinander gegangen. Und ich glaube, meine Vermutung war, dass es auch so ein bisschen durchaus auch Strategie ist. Also weil die Anwälte, da kommen wir gleich zu, die versuchen halt diesen Vorwurf des Autorennens wegzukriegen. Die wollen den vom Tisch haben, die sagen, das war kein Rennen. Und deswegen haben natürlich die beiden Männer auch ein Interesse daran, das so darzustellen, dass es überhaupt keine Verbindung zwischen den beiden gibt, auch nie gab, auch nicht damals, deswegen auch kein Rennen. Und deswegen sitzt der eine ganz außen links, daneben die Anwälte und der andere ganz außen rechts. Und man könnte denken, beide sind alleine im Saal.
Also, dass man nicht beweisen kann, dass sie sich verabredet haben zu so einem Rennen. Was macht denn das Gericht? Also, wie geht es dann weiter?
Ja, das Gericht muss dann halt rausfinden, auch ohne die Aussagen der Angeklagten, was genau passiert ist. Das ist immer so die große Herausforderung. Und hier in diesem Fall ist natürlich die Herausforderung, sie müssen nachweisen, so wie es angeklagt ist, dass es ein Autorennen war. Da sagen wir jetzt natürlich wahrscheinlich erstmal so laienhaft, naja, ist doch irgendwie klar, ne? So gleiche Uhrzeit, 2 Autos nebeneinander hergerast, sich überholt, eingeschert, blablabla, ist doch Logo. Aber juristisch ist es eben nicht so eindeutig. Weil bei so einem Rennen, da hat man ja auch immer das Bild so vor Augen, wie man das von diesen offiziellen Rennen kennt. Da schwenkt jemand eine Fahne, sagt 1, 2, 3 und los geht's. Und bei diesen illegalen Autorennen, diesen Straßenrennen, ist es aber halt nicht so.
Aber das weiß ja wiederum auch jeder, ne? Also wenn ich selbst stehe auch manchmal an der Ampel und je nachdem, in was für einem Fahrzeug man sitzt, also sitzt du auf dem Motorrad, kriegst du ständig mit einem Seitenblick so, ne?
Anna, du bist Motorradfahrerin.
Das wusste ich noch nicht. Du kriegst ständig so Angebote. Wer schafft schneller zur nächsten Ampel? Also das ist ein Blick, der macht das klar.
Ja, genau. Und das ist aber auch genau das Problem. Es ist nämlich oft wirklich nur ein Blick. Also die verabreden sich auf der Fahrt unterwegs. Das ist manchmal eine Lichthupe. Das ist, wie du sagst, ein Blick. Es ist manchmal ein Augenzwinkern. So. Das ist das, wie so eine Verabredung zustande kommt, aber das Beweismal im Gericht, das ist natürlich eine total schwierige Herausforderung. Und hier gab es halt dann die Möglichkeit zu versuchen, das über Zeuginnen und Zeugen herauszubekommen.
Die gab es ja ein paar.
Genau, es gab einige und es wurden auch sehr viele geladen. Und zuerst sagt da vom Amtsgericht Harburg der LKW-Fahrer aus, den der Audi damals zuerst gestreift hat. Dass dieser LKW-Fahrer, es ist ein 63 Jahre alter Mann, ein Fahrer, der kommt an diesem Abend mit seinem Sattelzug aus dem Hafen. Er hat da zwei Container aufgeladen. Das heißt, sein Fahrzeug ist wirklich sehr, sehr schwer. Und er sagt dann auch, naja, mit so einem beladenen LKW kommst du diese Kühlbrandbrücke, diese Steigung, die du auch beschrieben hast, natürlich nicht schnell hoch. Er sagt, er ist da maximal 40 Stundenkilometer gefahren. Schneller kann es nicht gewesen sein. Er sagt auch, naja, es war so ein ganz ruhiger Abendverkehr. Da denkt man sich doch nichts Böses. Und dann sagt er wörtlich, das fand ich wirklich beeindruckend, und plötzlich dachte ich, neben mir landet ein Flugzeug. Krass. Er sagt, das war ein grauer Schatten, der da angerast kam. Ich habe den höchstens ein oder zwei Sekunden, bevor es dann passiert ist, überhaupt gesehen, weil der so schnell war. Also es war schon eine Beschreibung in wirklich sehr, sehr drastischen, sehr bildhaften Worten. Und ein anderer Zeuge, das ist ein Flugzeugmechaniker, der kam da von seiner Spätschicht bei Airbus, das ist der Flugzeugbauer im Hamburger Hafen. Und der will an dem Abend nach Hause, er kommt von seiner Schicht und er sieht die beiden Fahrer auch schon vor der Brücke auf dieser Zufahrtsstraße, dieser Finkenwerder Straße, von der ich vorhin gesprochen habe. Und er sagt da, dass er im Spiegel schon gesehen hat, im Rückspiegel, dass da zwei Autos unglaublich schnell angefahren gekommen sind. Und er hat dann auch gesehen, wie die dann an dieser Ampel noch vor der Kühlbrandbrücke erstmal stehen bleiben mussten bei Rot. Und er sagt, die sind da auch stehen geblieben. Und als es grün wurde, da sind sie aber beide losgefahren. Der Richter fragt noch mit Vollgas und sehr, ja, auf jeden Fall mit Vollgas. Die waren so schnell weg, ich habe die gar nicht mehr gesehen. Die waren einfach aus meinem Blickfeld voll verschwunden. Und ich habe die erst wieder gesehen, als ich dann auf der Brücke oben war in der Kurve und der Unfall schon passiert war und da schon das Autowrack auf der Straße lag. Ja, und dann kommt zum Schluss noch ein Sachverständiger und der sagt auch, Dija C., als der Unfall passiert ist, ist mindestens doppelt so schnell gefahren, wie er durfte.
Du hattest vorhin beschrieben, dass an der Unfallstelle die Brüder schrien, der LKW-Fahrer sei schuld. Ist das da nochmal Gespräch gewesen?
Ja, das kam auch nochmal zur Sprache. Und da kam aber dann raus, dass dieser LKW einen Spurhalteassistenten hat, wie es heißt. Dieses Wort habe ich auch erst da im Prozess gelernt. Das ist ein Instrument, was genau da halt darauf achtet, dass er die Spur nicht verlässt, weil es dann irgendwie Alarm schlagen würde. Und da kam halt raus, nee, der hatte diesen Assistenten und der hat die Spur gehalten. Und es war klar, der ist da wirklich komplett unschuldig. Der hatte mit der Verursache nichts zu tun.
Also Elke, für mich klingt das nach einer 1A-Beweislage.
Dass es ein Rennen war, ja. Da wärst du in guter Gesellschaft gewesen mit der Staatsanwaltschaft. Die hat das nämlich genauso gesehen. Die hat auch gesagt, das war auf jeden Fall ein Autorennen. Das war dann später im Plädoyer. Es ist ja so, wenn dann die Beweisaufnahme fertig ist, also alle Zeuginnen und Zeugen gehört sind und alle Beweise eingeführt sind, bevor es dann zum Urteil kommt, können die Beteiligten nochmal plädieren. Also die Staatsanwaltschaft, die sagt, was sie für eine Strafe fordert, falls sie von der Schuld ausgeht. Und die Verteidiger können auch nochmal sagen, was sie denken, wie das alles war. Und da war es halt so, dass für die Staatsanwältin das völlig klar war. Die hat gesagt, das war ein Autorennen. Und sie fordert für Dija C., also für den Audi-Fahrer, wegen einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge 8 Monate Haft auf Bewährung und weitere 3 Monate Führerscheinentzug. Man muss dazu wissen, beide Männer sind den Führerschein seit dem Unfall los. Da ist natürlich, ich sehe gerade schon, wie du die Stirn runzelst.
8 Monate, also ich hätte tiefer in die Tasche gegriffen, aber...
Ich habe dir das sofort angesehen, dass du das milde findest. Aber da hat die Staatsanwältin gesagt, dass sie natürlich mit berücksichtigt, dass Dija C. seinen Bruder verloren hat. Und sowas ist natürlich für ihn auch eine irre Belastung. Der hat auch selber eine posttraumatische Belastungsstörung. Der ist seitdem auch in Therapie. Dem geht es wirklich auch nicht gut mit der Situation. Und sowas wird natürlich bei der Strafe berücksichtigt. Mhm. Deswegen hat sie halt gefordert, diese 8 Monate, aber wegen einem illegalen Autorennen. Für den anderen Fahrer, für Yasir S., für den BMW-Fahrer, fordert sie eine Geldstrafe von 2.400 Euro und auch 3 weitere Monate Führerscheinentzug. Diese Strafforderungen hängen im Raum. Und dann kommt die Anwältin von Dijat C., dem Audi-Fahrer. Ja, und die sieht das alles natürlich komplett anders. Sie sagt nämlich, das war kein Autorennen. Sie hat aus Verteidigerinnensicht natürlich ein großes Interesse daran, diesen Vorwurf wegzubekommen, weil das natürlich eine sehr hohe Strafforderung ist. Deswegen argumentiert sie da sehr, sehr leidenschaftlich gegen. Sie sagt, das war kein Rennen. Sie sagt, naja, bei einem wirklichen Autorennen geht es um den Rausch der Geschwindigkeit. Es geht darum, die schnellstmögliche Geschwindigkeit zu erzielen. Und sie sagt, ja, das war hier gar nicht so. Und dann bringt sie ein Argument, über das ich wirklich länger nachdenken musste. Sie sagt nämlich, der Audi des Angeklagten, das war ein Diesel. Der andere Wagen, das war ein schneller BMW. Und deswegen sagt sie, hatte der Audi von vornherein gegen den BMW nie eine Chance. Und deswegen kann es doch gar kein Rennen gewesen sein. Sie sagt dann sogar wörtlich, naja, das war doch fast eine Familienkutsche gegen eine Rennmaschine. Und dann kann es kein Rennen gewesen sein.
Aber die Familienkutsche war ja schon mal vorne. Also schon da schlägt sie sich mit ihrem eigenen Argument.
Und über 200 PS.
Und, außerdem, wenn du den Gedanken zulässt, dann könnte man ja auch sagen, Nürburgring, die großen Rennen lassen wir mal sein. Wir gucken einfach, wer hat am meisten PS. Weil der muss ja logischerweise gewinnen. Also der Logik kann ich an dieser Stelle nicht so richtig folgen. Aber so wie du aussiehst, konntest du der auch nicht folgen.
Nee, ich konnte dir auch nicht folgen. Das war auch mein Gedanke, weil ich dann dachte, ja, es ist, wie du sagst, ne? Also wenn man sagt, naja, es kann doch sowieso immer nur das schnellste Auto gewinnen, es kommt also gar nicht mehr auf das Fahrverhalten an. Da musst du ja nur gleich gucken, wer hat mehr Pferdestärken und dann, ne, so, brauchst du gar kein Rennen mehr auszutragen sozusagen. Also ich fand das auch nicht überzeugend. Das Gericht ist diesem Argument nun ausgerechnet auch nicht gefolgt, aber trotzdem, Anna, der Richter spricht die beiden wegen des Vorwurfs des illegalen Autorennens frei.
Das gibt's nicht.
War aber so. Aber der Richter, der hat halt gesagt am Ende des Prozesses, es ist nicht zu beweisen, dass es wirklich diese konkludente Absprache gab, jetzt hier ein Kräftemessen zu veranstalten. Er hat dann noch wörtlich gesagt, ich zitiere jetzt den Richter, ne? Es klingt zwar flapsig, aber nur weil am Ende des Abends jemand gestorben ist, heißt es nicht, dass es ein Kraftfahrzeugrennen war. Und deswegen verurteilt er eben die beiden nicht wegen einem illegalen Autorennen, sondern Yasin S., der wird von allen Vorwürfen freigesprochen. Er war ja nur wegen des Autorennens angeklagt. Er bekommt seinen Führerschein zurück und er soll sogar für die 3 Jahre entschädigt werden, in denen er auf den Führerschein vorher verzichten musste. Das heißt, er sollte sogar auch noch sehr viel Geld bekommen. Und er verurteilt dann Dijat C. wegen fahrlässiger Tötung, weil er eben seinen Bruder auf dem Gewissen hat, zu einer Geldstrafe.
Aber das hat doch nichts mit fahrlässig zu tun. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist fahrlässig doch sowas wie, ich parke rückwärts aus, übersehe aus Versehen den Hund meiner Nachbarin und verletze ihn. Dann habe ich fahrlässig gehandelt und werde adäquat bestraft. Wenn ich aber im Auto sitze und drücke, weder betrunken noch sonst irgendwie nicht Herr meiner Sinne, drücke das Gaspedal so durch, dass ich mit 100 und wie noch was über die Kölbrandbrücke rase, dann ist das doch nicht fahrlässig. Ich bin ja nicht doof. Ich weiß ja, was passieren könnte.
Ja, da bist du jetzt auch wirklich, kann man sagen, am Kern des Problems. Das ist wirklich das Problem. Und genau deswegen wurde ja dieses Gesetz für das illegale Autorennen geschaffen. Ich glaube, ich muss das nochmal so ein bisschen auseinanderdeklinieren. Also die reine Raserei, dieses reine viel, viel, viel zu schnell fahren, das ist für sich genommen, jetzt noch bevor ein Unfall passiert, erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit. Dafür bekommst du nur ein Bußgeldbescheid und nicht mal mehr einen Prozess. Das wird in der Regel kurz einfach formell irgendwie abgehakt schriftlich. Da musst du ein bisschen was zahlen und das war's. Wenn es dann zum Unfall kommt, dann kommst du halt in den Bereich dieser fahrlässigen Tötung. Und die fahrlässige Tötung, das ist genau das, wie du gerade sagst, das meint eigentlich dieses klassische Augenblicksversagen. Also das, was natürlich wirklich mal passieren kann. Ne? Du hast es gesagt, du parkst aus und übersiehst einen Hund. Das ist natürlich total tragisch, aber es passiert. Oder du bist beim Autofahren mit deinen Gedanken mal kurz, einfach ganz kurz schweifen die mal ab zu einem Streit, den du am Morgen am Küchentisch hattest oder so und übersiehst irgendein Schild oder so. Das kann passieren. Das ist das klassische Augenblicksversagen. Und eigentlich ist mit fahrlässiger Tötung genau das gemeint. Und das passt natürlich in diesem Fall überhaupt nicht. Wie du sagst, ne? Die sind natürlich Wenn du den Unfall verursachst, weil du gerast bist, dann machst du das sehenden Auges. So, jetzt ist aber das Problem. Wenn du sagst, war doch sehenden Auges, er hat das doch alles absehen können, dann kommst du in den Bereich des Vorsatzes. Wir JuristInnen sprechen von einem bedingten Vorsatz. Also du hast irgendwie dann sowas in Kauf genommen. Und wenn du aber jetzt in den Bereich des Vorsatzes kommst, also sagst, es war eine vorsätzliche Tötung, dann musst du auch zwingend immer prüfen, ob auch ein sogenanntes Mordmerkmal vorliegt. Da erspare ich uns jetzt die Details, aber ich kann schon sagen, wenn ein Mordmerkmal vorliegt, dann kommst du zwingend zu einer Verurteilung wegen Mordes. Und ein Auto, das kann als gemeingefährliche Waffe gewertet werden. Und das wäre ein Mordmerkmal. Und wenn du das sagst, naja, der hat das doch alles absehen können, das war doch vorsätzlich, dann sagst du, okay, jetzt habe ich aber ein Mordmerkmal, sprich, ich verurteile den jetzt wegen Mordes. Auf Mord steht zwingend lebenslange Haft. Und das ist natürlich eine Riesenhürde. Und da merkst du vielleicht selber direkt, das fühlt sich auch wahrscheinlich komisch an.
Ja, also ich verstehe schon, dass man differenzieren muss zwischen einem Menschen, der kaltblütig ein Messer nimmt und jemanden hinterrücks umbringt und eine harte Strafe braucht, und jemand, der diesen Fall wie auf der Kühlbrandbrücke begeht. Dass das nicht gleichgesetzt werden kann, verstehe ich schon. Aber jetzt gibt es ja ein neues Gesetz und das möchte genau auf diese Rennen hinaus. Dann weiß ich nicht, ob man jetzt sagen muss, okay, die Richterinnen und Richter haben jetzt die Möglichkeit und wenden sie nur einfach nicht an, trauen sich nicht zu sagen, ja, okay, wir haben Zeugen, hier reichen mir jetzt die Beweise. Also wenn das in diesem Fall nicht angewandt wurde, dann würde ich sagen, ist das doch das Gesetz gescheitert.
Also ich war tatsächlich schon mit mehreren Prozessen dabei, um tödliche Unfälle, wo das tatsächlich gescheitert ist. Da gab es ja Anklage, illegales Autorennen mit Todesfolge, und es ist immer gescheitert, die Verurteilung, weil man einfach dieses Rennen nicht nachweisen konnte. Ich war nur in einem einzigen Fall, in dem mal das Rennen wirklich nachgewiesen wurde. Da gab es aber gar keinen Unfall. Das war ein Fall, an dem war bemerkenswert, dass eine Frau daran beteiligt war. Das ist sehr ungewöhnlich. Die Raser sind in, ich würde sagen, 98% Männer. Und in dem Fall war es so, da war dem Ganzen dieser Raserei eine Flirtsituation vorausgegangen. Die Frau, die stand an der Ampel im Auto und nebenan war ein Auto mit so einem jungen Typen, und sie hat dann später selber gesagt, sie fand den ganz süß, hat dann halt rübergeguckt und gelächelt und gezwinkert, und er kam gerade vom Dom, das ist in Hamburg dieser große Jahrmarkt, und er hatte neben sich auf dem Beifahrersitz ein paar Teddybären sitzen, die er da auf dem Dom gewonnen hatte, und hat dann ihr auch so zugezwinkert nach dem Motto, na, willst du einen haben? Und dann haben die beiden halt Gas gegeben und sind losgeheizt, und da hat das Gericht gesagt, okay, diese Flirtsituation, die war so eindeutig, das war ein Rennen, und sie ist dann auch verurteilt worden. Aber sonst muss ich sagen, das Gesetz,
Aber Elke, jetzt wird's ja noch absurder. Ein Flirt an der Ampel, der reicht einem Gericht für so ein Urteil, hingegen drei Zeugen und ein Gutachter, der reicht nicht. Das leuchtet mir nicht ein.
Also du bist ein weiteres Mal in bester Gesellschaft mit der Staatsanwaltschaft. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es der Staatsanwaltschaft genauso geht wie dir. Die haben auch gesagt, das kann nicht sein. Wir wollen das nicht hinnehmen, dass schon wieder ein weiteres Mal nach einem tödlichen Unfall eine Verurteilung wegen des illegalen Autorennens gescheitert ist. Und deswegen ist die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Und deswegen geht die ganze Sache, der Prozess am 13. März 2024, ganz von vorne los. Dieses Mal Berufungsinstanz vor dem Hamburger Landgericht. Der Staatsanwalt, der sagt gleich zu Beginn was du auch schon so sinngemäß gesagt hast. Er sagt, dass letztendlich seiner festen Überzeugung nach die Anforderungen, die gestellt sind, um so ein illegales Autorennen nachzuweisen, viel zu hoch gehängt sind. Mhm. Er sagt, die Latte ist einfach komplett überzogen hoch. Er sagt, wenn wir dabei bleiben, dann werden wir niemals jemanden wegen so einem illegalen Autorennen verurteilen können. Wir können das nicht beweisen, wenn wir die Messlatte so wahnsinnig hochhängen. Und im Grunde haben wir dann im Prozess ja das gleiche Spiel nochmal wie auch vor dem Amtsgericht. Es kommen die beiden Angeklagten, schweigen wieder, sie sagen wieder nichts, sitzen wieder, genau, der eine ganz links, der andere ganz rechts, sie beachten sich nicht. Beide schweigen, sagen nichts zum Tatvorwurf. Es kommen nochmal alle Zeuginnen und Zeugen, also alles nochmal von vorne. Dann zieht sich der Richter mit seinen beiden Schöffen, die er da im Landgericht hat, zur Beratung zurück vor dem Urteil.
Und in 10 Jahren schien ja jetzt nichts mehr im Weg.
Ja, aber Anna, so kommt's jetzt doch nicht. Aber du musst es nicht ganz irritiert sein, sondern ist nämlich so, dass die Kammer die beiden wirklich wegen einem illegalen Autorennen verurteilt. Mhm. Und dafür werden die beiden auch bestraft. Der BMW-Fahrer Yasin S., der bekommt eine Geldstrafe von 2.400 Euro. Und Dijat C., der ja nun seinen Bruder, wie wir gehört haben, in den Tod gefahren hat, der bekommt eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten und 2 Wochen. Er wird auch zusätzlich wieder, wie auch im ersten Gericht schon, auch wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Beide hatten vorher ja 3 Jahre auf ihren Führerschein verzichten müssen. Den bekommen die beiden jetzt zurück.
Also ehrlich gesagt finde ich die Strafe immer noch ziemlich gering. Du hattest ja gesagt, es kann bis zu 10 Jahren Haft bedeuten.
Ja, es kann bis zu 10 Jahre Haft bedeuten, wenn sie verurteilt werden wegen einem illegalen Autorennen mit Todesfolge. Jetzt muss ich leider an der Stelle noch mal so ein kleines bisschen juristisch werden. Sie sind nämlich verurteilt worden wegen eines illegalen Autorennens, aber nicht mit Todesfolge. Nämlich deswegen, weil das Gericht sagt, das Rennen ist ganz klar eindeutig bewiesen, nur für den Bereich, bevor die beiden auf der Köhlbrandbrücke waren, sprich auf dieser Finkenwerder Straße, der Zufahrtsstraße, sagt das Gericht, da haben wir Zeugenaussagen, die sind so eindeutig, da war es ein Rennen. Aber dann waren sie an dieser roten Ampel, mussten stehen bleiben. Und dann sagt das Gericht, na, aber es ist nicht ganz sicher, dass es danach auch noch ein Rennen war. Wir gehen davon aus, es spricht vieles dafür, aber der Beweis ist irgendwie nicht da. Und deswegen wird der BMW-Fahrer mit dem tödlichen Unfall, der da passiert, gar nicht mehr in Verbindung gebracht. Die sagen, das Rennen endet an der Ampel. Dieser C, der fährt halt viel zu schnell weiter und begeht dann noch die fahrlässige Tötung. Und deswegen hast du halt dann doch das geringere Delikt und eben die fahrlässige Tötung obendrauf.
Verstehe ich nicht. Also weil wir haben ja einen Zeugen, der sagt, er habe gesehen, wie die an der roten Ampel standen und wie die dann beide losgeprescht sind. Viel mehr Merkmale für ein Rennen kann man ja kaum bieten. Und wenn ich einen Zeugen habe, der das so sagt, also...
Ja, das Gericht war sich da einfach dann nicht mehr so ganz sicher. Da ist halt wieder diese Schwierigkeit, können wir es beweisen, können wir es nicht beweisen. Und das Gericht hat das Rennen zumindest juristisch an der Ampel vor der Köhlbrandbrücke enden lassen.
Also Ecke, würde ich vielleicht dann sagen, okay, das ist gut, dass es das neue Gesetz gibt, aber aus meiner Sicht bräuchte man dann immer noch Richterinnen und Richter, die es einfach härter anwenden.
Ich glaube, es geht jetzt vielleicht weniger darum, wie es angewandt wird. Es geht darum, wie hoch hängt die Messlatte für den Beweis, dass es ein Rennen war. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Also ich hatte schon 2 Prozesse um tödliche Rennen, tödliche Unfälle, wo es immer hieß, es ist nicht zu beweisen. Und jetzt hier hat sich auch wieder gezeigt, es ist einfach wahnsinnig schwer. Aber trotzdem muss ich sagen, ist dieses Urteil doch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also es gibt jetzt immerhin mal eine Verurteilung wegen eines illegalen Autorennens. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Hürden jetzt dann vielleicht einfach doch ein bisschen mal abgesenkt werden und dass es weniger so rein juristisch-theoretisch definiert wird, sondern dass man auch so ein bisschen mehr sich die Lebensrealität anguckt, ne? Also was du sagst, so, ne, so ein Augenzwinkern ist die Verabredung, dass man einfach so ein bisschen mehr in die Lebensrealität rangeht und sagt, man senkt die Hürden für den Beweis so ein bisschen ab. Also der Richter hat dann am Schluss auch noch was gesagt zu dem Unfallfahrer, was ich auch wirklich ganz beeindruckend fand. Er hat gesagt, sie müssen ihr Leben lang die Schuld tragen, dass ihr Bruder ihretwegen sein Leben verloren hat. Und der Richter sagte dann noch wörtlich, ihr Bruder ist tot, weil sie Spaß haben wollten.
Ja, okay, also das ist tatsächlich ein hartes Los, da stimme ich zu, Elke. Ich finde immer noch, dass er dieses Los hätte wahrnehmen müssen hinter Gittern. Aber okay, jetzt ist es mal so. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Wie gehen die beiden denn jetzt damit um? Fahren die noch Auto?
Oh ja, also der Wagen von Dija C., der Audi, der war ja nach dem Unfall natürlich Schrott, total Schrott. Aber er hat sich ein neues Auto gekauft und das fährt er jetzt auch. Ja, und der zweite Fahrer, der BMW-Fahrer, der wurde voriges Jahr direkt wieder dabei erwischt, wie er viel zu schnell gefahren ist.
Also das, ehrlich gesagt, muss ich eine Weile sacken lassen. Und mir ist schon auch klar, warum das Gesetz durchaus den Beinamen Rohrkrepierer verdient hat. So, bevor wir euch Tschüss sagen, haben wir noch einen Podcast-Tipp. Abenteuerdiagnose heißt er. Darin nimmt euch meine Kollegin Anke Christians mit auf spannende Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es dabei um Menschen mit wirklich sehr rätselhaften Symptomen. Und nicht selten auch darum, dass deren Leben dann komplett aus den Fugen gerät. Menschen, die einfach nicht mehr weiter wissen. Und es geht dann wiederum auch um engagierte Ärztinnen und Ärzte, die nicht aufgeben, bis sie die rettende Diagnose gefunden haben. Ich habe mir gerade eine Folge angehört, ist wirklich wie ein Krimi und auf jeden Fall ein guter Tipp. Also Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und Elke, von dir möchte ich jetzt bitte noch einen Tipp auf unsere nächste Folge haben.
Die nächste Folge, das kann ich euch schon versprechen, die wollt ihr auch garantiert nicht verpassen. Da geht es nämlich um Verbrechen aus Liebe. Es geht um eine Rockerbraut, es geht um Lügen vor Gericht und um eine Frau, die im Gefängnis ein ganz neues Leben begonnen hat.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich sag mal tschüss, schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.